ARD Sounds.
Am Flughafen Leipzig-Halle wurde eine Drohne mit Sprengstoff gefunden. Was es damit auf sich hat?
Gekippte Badeseen, wie gefährlich sie sind und woran ihr sie erkennt.
Und in den Alpen wird das Wasser knapp. Wie Berghütten damit umgehen?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen, es ist Donnerstag, der 6. August. Sebastian und Annika wünschen euch einen wunderschönen guten Morgen.
Tag zusammen. Wir starten heute am Flughafen, allerdings nicht, um über schöne Urlaubsreisen zu sprechen, sondern über Drohnen. Am Flughafen Leipzig-Halle ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Drohne gefunden worden. Und zwar eine Drohne mit Sprengstoff dran.
Der Flugbetrieb wurde für ein paar Stunden eingestellt, Maschinen wurden umgeleitet und die Polizei hat den Sprengsatz dann entschärft.
Es gibt viele Fragen zu dieser Drohne und alles ist auch noch nicht klar. Aber wir bringen euch jetzt mal auf Stand, was schon bekannt ist und was eben auch noch nicht.
Also ein Flughafenmitarbeiter hat diese Drohne in der Nähe von einer ukrainischen Transportmaschine gefunden, und zwar eher durch Zufall. Und das hätte auch eine richtige Katastrophe geben können. Der Sprengstoff ist nämlich wohl nur deswegen nicht hochgegangen, weil der Zünder abgerissen war.
Gleichzeitig ist übrigens noch was anderes passiert. Weil der Flughafen ja zwischendurch gesperrt war wegen der Drohne, konnte eine DHL-Maschine nicht landen und musste durchstarten, also sozusagen doch nicht landen und wieder nach oben fliegen. Dieses Flugzeug ist dann in der Luft mit etwas zusammengestoßen. Gab kleinere Schäden, das Flugzeug konnte dann aber in Hannover landen. Eventuell war das noch eine zweite Drohne, da wird jetzt noch nach Teilen gesucht.
Ob diese Drohne in der Luft allerdings was mit der Sprengstoffdrohne vom Boden zu tun hat, das ist noch völlig offen.
Zu dem Sprengstoff hat Bundesinnenminister Alexander Dobrindt gestern gesagt, dass es sich wohl um militärischen Sprengstoff handelt und dass die Drohne auch so eingestellt gewesen ist, dass sie bewusst Abwehrsysteme umgehen sollte. Deswegen habe sie es auch bis aufs Rollfeld an dieses Flugzeug rangeschafft, sagt der Innenminister.
Dobrindt spricht von einem Anschlagsversuch und auch von einer neuen Gefahrenqualität, weil Drohnen, ja, die kennen wir schon und die Sicherheitsbehörden kennen die auch. Es gibt genau deswegen auch Drohnenabwehrsysteme, die teilweise erst neu eingerichtet wurden. Aber Drohnen mit Sprengstoff, das sei wirklich eine neue Stufe, sagt Dobrindt.
Er spricht auch von hybriden Anschlagsszenarien. Das sind Angriffe im Verborgenen, die Verunsicherung schaffen sollen, sowas wie Sabotage, wirtschaftlicher Druck oder Falschinformationen, die verbreitet werden.
Es ist auch auffällig, dass dieser Vorfall gerade am Flughafen Leipzig-Halle passiert ist. Genau dieser Flughafen ist nämlich sehr wichtig für Fracht und darüber werden auch viele Rüstungsgüter transportiert, auch für den Ukraine-Krieg.
Und wenn man das so hört, Rüstungsgüter, Drohnen, ukrainisches Flugzeug, da deuten die Hinweise ja schon darauf hin, dass vielleicht Russland dahinter stecken könnte, auch weil die Technik hinter der Drohne schon extrem professionell aussieht. Aber Dobrindt hat auch nochmal gesagt, alle Spekulationen im Moment, das können wir nicht wissen und es wird in alle Richtungen ermittelt.
Vor 2 Jahren hat es allerdings auch schon mal einen Vorfall am Flughafen Leipzig-Halle gegeben. Vielleicht erinnert ihr euch daran, da hat ein DHL-Paket am Boden in einem Logistikzentrum angefangen zu brennen. Und das ist nur wegen einer Verspätung nicht im Flugzeug passiert. Also das hätte auch richtig, richtig schlimm ausgehen können. Und damals kam raus, das war eine Operation russischer Geheimdienste.
Und generell kann man sagen, dass es seit Russland die Ukraine angegriffen hat, mehr Drohnensichtungen in Deutschland gibt. Teilweise werden auch kritische Infrastruktur und Militäreinrichtungen ausgespäht.
Die deutsche Flugsicherung hat uns gesagt, dass es im vergangenen Jahr deutschlandweit 169 Behinderungen in der Luft durch Drohnen im Großraum von Flughäfen gegeben hat. Im ersten Halbjahr von diesem Jahr sind wir schon jetzt bei 145 von solchen Behinderungen. Das ist also deutlich mehr geworden.
Also was da genau gelaufen ist am Flughafen Leipzig-Halle, das wissen wir im Moment noch nicht. Wir wissen aber, dass es eine Drohne mit Sprengstoff war und dass es zumindest nicht völlig unwahrscheinlich ist, dass Russland an diesem Anschlagsversuch beteiligt gewesen sein könnte.
Unsere Kurznachrichten.
Es gibt ein Urteil zur rechtsextremen Gruppe Letzte Verteidigungswelle. Die hatte mehrere Brandanschläge geplant und teilweise auch ausgeführt. Das Hamburger Oberlandesgericht hat gegen 8 Mitglieder und Unterstützer jetzt bis zu 5 Jahre Haft verhängt. Unter anderem geht es da um Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und versuchten Mord. Die Verurteilten waren zur Tatzeit zwischen 14 und 21 Jahre alt.
Gianni Infantino, der umstrittene Präsident des Fußball-Weltverbands FIFA, bekommt Rückendeckung von seiner Chefetage. Nach einem Krisentreffen in Marokko hat die FIFA eine Erklärung rausgegeben. Und darin steht, dass der FIFA-Generalsekretär und weitere Manager uneingeschränkt hinter Infantino stehen. Der war in die Kritik geraten, weil er Teile der Rechte an der Fußball-WM an private Investoren verkaufen wollte.
Und das Warten für Filmfans soll noch in diesem Jahr ein Ende haben. Dann soll bekannt gegeben werden, wer der neue James-Bond-Darsteller wird, also wer der Nachfolger von Daniel Craig wird. Schon seit langem wird darüber spekuliert, wer die Rolle des neuen James Bond übernehmen wird. Vielleicht eine Frau, vielleicht kein weißer Schauspieler. Die zuständige Filmproduzentin hat jetzt in einem Interview gesagt, wir verkünden das auf jeden Fall noch 2026.
Ich könnte mir eine Frau schon ganz gut vorstellen als Bond. Ich fände das cool.
Ich generell, wenn es sich verändert, finde ich es immer interessant. Ich fand es bei Craig auch schon interessant, weil der es irgendwie ganz anders gespielt hat.
Ja.
Mir auch Spaß gemacht.
Ich erinnere mich eigentlich auch fast gar nicht mehr an die davor. Bin ich einfach zu jung für.
War sehr schön.
Wenn ihr aktuell bei den Temperaturen an einem Badesee vorbeikommt und dann ganz spontan Bock habt, da reinzuspringen und euch abzukühlen, dann guckt vielleicht vorher mal, ob es dem See überhaupt gut geht.
Die Seen leiden nämlich auch richtig unter den Temperaturen und können dann kippen. Sie werden also quasi schlecht. Wir erklären euch gleich auch genau, wie das passiert. Aber wichtig ist erstmal, wie ihr das erkennen könnt, dass ein Badesee gekippt ist.
Das geht eigentlich auch ganz einfach. Da liegt dann nämlich zum Beispiel so ein schöner grüner Teppich auf dem See und ihr könnt so Schlieren und so Blasen im Wasser sehen. Hm. Also ein bisschen so stelle ich mir eine Hexensuppe vor aus so einem Kinderbuch. So ungefähr so sieht dann so ein Badesee aus. Auf jeden Fall sieht es wirklich nicht mehr gesund aus und nicht mehr so, als würde man darin schwimmen wollen. Das ist, alles sehr ungesund.
Ja, das ist es auch dann wirklich. In umgekippten Seen sind ziemlich viele Bakterien, vor allem in Ufernähe. Und die sind sogar schon da, wenn der See noch nicht aussieht wie eine Hexensuppe, die du gerade beschrieben hast, sondern auch schon ein bisschen vorher.
Und durch die Bakterien könnt ihr Hautreizungen bekommen oder allergische Reaktionen. Und wenn ihr das Wasser schluckt, dann könnt ihr davon Durchfall kriegen oder Erkrankungen der Atemwege.
Achtet also am besten auch schon auf Trübungen, Verfärbungen oder auch sehr viele Algen. Die können nämlich auch ein Warnhinweis sein. Dieser See ist nicht mehr im Gleichgewicht, also jetzt nicht seelisch, sondern biologisch.
Weißt du das? Vielleicht geht es ihm auch seelisch dann sehr schlecht, dem armen See.
In den See kann man oft dann auch nicht mehr reingucken, nicht nur seelisch. Naja.
Wow, das stimmt. Ein See kippt nämlich dann um, wenn fast kein Sauerstoff mehr im Wasser ist. Und das passiert bei Hitze eben wesentlich schneller. Achtung, wir machen einen kleinen Exkurs in den Biounterricht 8. Klasse. Warmes Wasser plus viel Sonne gleich viele Algen und viele Wasserpflanzen.
Ja, und wenn die dann absterben, dann sinken die auf den Grund des Sees und werden von Bakterien zersetzt. Dabei verbrauchen diese Bakterien viel Sauerstoff. Und wenn dann der ganze Sauerstoff verbraucht ist, sterben dadurch nicht nur Fische, sondern auch die Bakterien selbst. Dann übernehmen andere Bakterien die Zersetzung der Algen, die keinen Sauerstoff brauchen. Und die sorgen dann für giftige Faulgase wie Methan oder Schwefelwasserstoff. Lecker.
Sehr lecker. Oh. Und ihr könnt euch denken, dank der Klimaerwärmung und der steigenden Hitze kommt es immer häufiger vor, dass in Gewässern viele Algen wachsen. Blaualgen zum Beispiel. Das sind streng genommen auch Bakterien. Und die sind wirklich nicht witzig. Die setzen gefährliche Giftstoffe frei und die sind nicht nur für Menschen schädlich, sondern auch für Tiere.
Hunde kommen mit Brechen und Durchfall. Es können auch mal Hautprobleme auftreten, allergische Reaktionen oder neurologische Probleme bis hin zu Krämpfen. Also wir haben das regelmäßig. Ich würde mal schätzen, so in der Saison sind das so am Tag 1-2 Fälle, die wir tatsächlich dann doch haben.
Das sagt Daniela Marmitsch, die in der Tierarztpraxis in der Moselregion arbeitet.
An der Mosel und in kleineren Bächen gibt es gerade generell viele Blaualgen, da sterben auch Fische durch. Der Eichbaumsee in Hamburg ist seit kurzem gesperrt, auch wegen Blaualgen. Und beim Bleilochstausee im Saale-Orla-Kreis in Thüringen, da wurde das Badeverbot erst vor 2 Tagen aufgehoben.
Und bei mir im Garten übrigens auch. Das sind keine Blaualgen, wir haben so ein, Pool wäre jetzt auch übertrieben. Ist schon etwas größeres Planschbecken, was ich höchst selbst aufgepumpt habe mit so einer Fahrradpumpe. Und da ist auch Chlor drin und das ist auch wichtig, weil der war schon so ein bisschen grün jetzt so in den vergangenen Tagen. Und vermutlich haben sich da auch so ein paar lustige Bakterien gesammelt. Also ich glaube, selbst ein Pool kann umkippen. Also bevor ihr zumindest losstiefelt zum Badesee eurer Wahl oder zu mir in den Garten kommt, dann am besten mal auf der Seite der Umweltbehörde in eurem Bundesland checken, wie es gerade um die Wasserqualität steht. Die wird nämlich regelmäßig überprüft.
Es fehlt Wasser und zwar in den Alpen. Wer gerade in den Alpen rumwandert, der kann auf der einen oder anderen Hütte merken, dass da massiv Wasser gespart werden muss.
Also für die Gäste bedeutet das jetzt, dass die im August jetzt gar nicht mehr duschen können und ich schätze auch den Rest der Saison nicht mehr duschen können. Also die Duschköpfe haben wir abgebaut für die Leute und wir weisen sie halt darauf hin, dass sie bitte Wasser sparen sollen, wenn sie sich so am Waschbecken waschen.
Das ist Anna Frommel, die arbeitet seit ein paar Jahren auf der Augsburger Hütte in Grinz in Österreich, ist in der Nähe von St. Anton am Arlberg, kennt vielleicht einige von euch vom Skifahren. Und ich muss sagen, was sie da erzählt hat, ist für mich absoluter Horror. Also wenn ich mir vorstelle, ich wandere und bin dann total kaputt und fertig und freue mich nur noch auf eine heiße Dusche und dann heißt es, hier sind Waschlappen. Das ist ja furchtbar.
Ja, wenigstens riechen alle. Ich glaube, das ist ja nicht ganz so schlimm.
Ah, okay.
Anna sagt selber, sie ist Hütten-Allrounderin mit Schwerpunkt Küche. Finde ich eine tolle Berufsbezeichnung. Mhm. Steckt irgendwie schon drin, dass oben auf dem Berg irgendwie alle alles machen müssen und jeder dann in anderen Bereichen besondere Stärken hat. Das gefällt mir. Naja, und auf Annas Hütte gibt es auf jeden Fall gerade krassen Wassermangel. Nicht nur auf ihrer Hütte, sondern in den Alpen generell ist das ein Problem. Deswegen warnt der Deutsche Alpenverein auch vor Wasserknappheit da.
Nicht nur die Duschen spielen da eine Rolle, sondern auch Toiletten bzw. die Toilettenspülungen auf vielen Hütten, die verbrauchen ja auch eine Menge Wasser.
Viele Hütten haben nämlich in letzter Zeit modernisiert, die haben so richtige Wasserspülungen eingebaut, wie auf den meisten Klos bei uns und die müssen jetzt teilweise zurückbauen oder eben sowas wie Dixi-Klos vor die Hütte stellen.
Auf anderen Hütten werden die Waschräume zugemacht. Trinkwasser kann man dann nur noch in PET-Flaschen kaufen. Das ist zum Beispiel auf der Blaueishütte bei Berchtesgaden so. Außerdem gibt es weniger Geschirr, keine Untertassen mehr zum Kaffee zum Beispiel, um weniger Spülwasser zu verbrauchen.
Teilweise muss das Wasser mit einem Heli zu den Hütten hochgeflogen werden. Und
Wahnsinn.
Das ist vielleicht jetzt nicht so die Überraschung. Schweineteuer. Die Minute Heliflug kostet 31 Euro plus 600 Euro, damit die Heli erstmal zur Hütte kommt.
Die Augsburger Hütte, wo Anna arbeitet, die ist auch noch doppelt abhängig von Wasser, weil sie neben Solarzellen auch noch ein Wasserkraftwerk hat. Und die versorgen sich damit komplett selbst auf dieser Hütte. Mit dem Strom werden auch Pumpen angetrieben, um Wasser in Tanks in der Hütte zu pumpen. Das fließt dann durch Filter und funktioniert auch als Trinkwasser. Und diesen und auch schon letzten Sommer war einfach zu wenig Wasser für dieses Wasserkraftwerk da. Und dann muss das Pumpen leider anders laufen.
Das Hochpumpen mussten wir jetzt das erste Mal mit dem Dieselaggregat machen, mit unserem Notstromaggregat. Und das ist natürlich auch nicht so ökologisch, wie wenn man das einfach mit dem selbstproduzierten Strom hochpumpen kann.
Und auch das ist natürlich teurer als der selbstproduzierte Strom. Die Gäste reagieren auf die Einschränkungen aber ziemlich verständnisvoll, auch wenn die eben nicht duschen können. Anna sagt, dass viele schon auf dem Aufstieg sehen, dass zum Beispiel Bäche ausgetrocknet sind. Deswegen kommen die mit weniger Wasser und den Maßnahmen auch ganz gut klar.
Und falls ihr euch jetzt fragt, naja, wie viel bringt denn das überhaupt, wenn da ein paar Hanseln aufs Duschen verzichten? Schon einiges. Das hat der Deutsche Alpenverein mal aufgeschrieben. Nicht duschen spart 30 Liter Wasser pro Person am Tag. Flott mit Waschlappen waschen und dann Wasser eben nicht durchlaufen lassen, das spart nochmal 5 Liter. Und das Trinkglas über den Tag behalten, da wird nochmal ein Liter gespart, macht 36 Liter Wasser pro Person am Tag, die weniger gebraucht werden.
Bei besonders sparsamem Umgang können wir unseren Verbrauch auf der Hütte sogar bis auf 15 Liter pro Person pro Tag reduzieren. Wäre in einem schicken Hotel eine schwierige Ansage, glaube ich. Mhm. Wanderer machen da wahrscheinlich eher mit und bemühen sich zu helfen.
So, und woran liegt's mit der Wasserknappheit? Das Grundproblem ist, ihr könnt es euch denken, die Klimaerwärmung, die wir Menschen verursachen. Der Alpenverein sagt, nach 2 schneearmen Wintern und einer langen Trockenperiode ganz ohne Niederschläge ist die Lage besonders schwierig und im Moment betrifft es flächendeckend alle.
Die Hütten in den Alpen bekommen ihr Wasser meistens aus oberflächennahen Wasservorräten, also vor allem aus Regen und Schmelzwasser. Davon gibt es durch die Klimaerwärmung aber immer weniger und je höher so eine Hütte liegt, desto größer ist das Problem.
Ich weiß, dass es in anderen Ländern auch schon einige Hütten gibt, die quasi dauerhaft geschlossen sind jetzt wegen Wassermangel, weil ich meine, als Hüttengastronom muss man ja auch davon leben und trägt die Kosten ja auch mit und ich glaube schon, dass man sich fragen werden muss, ob man nicht einige Hütten schließen muss, einfach weil das im Klimawandel nicht mehr rentabel ist.
Stellt euch mal vor, ihr liegt im Bett und pennt und während ihr schlaft, räumt um euch rum einer die Bude leer. Also, absolute Horrorvorstellung. Ja, ist aber genauso passiert und zwar in Alzey in Rheinland-Pfalz.
Seit vergangener Woche hat es da nämlich 4 Fälle gegeben, wo Einbrecher in Wohnungen, Gebäude oder Einrichtungen eingestiegen sind. Und zwar durch offene Fenster oder Türen, weil klar, es ist jetzt auch abends und nachts länger warm. Vielleicht kühlt es auch gerade dann erst ein bisschen ab. Man will einfach ein bisschen Luft in der Bude haben, ein bisschen atmen. Und dann lässt man einfach ein bisschen was offen. Leute, macht's nicht. Macht ja, es nicht.
Das nutzen Einbrecher direkt aus. Die Polizei in Alzey sagt, in keinem der Fälle musste der Täter Gewalt anwenden. Der konnte einfach reinspazieren.
Vielleicht war es auch immer derselbe Einbrecher. Das wird gerade noch ermittelt. Die Kripo ist da jetzt in Alzey dran.
Appell von der Polizei, macht eure Fenster und Türen zu, nicht mal auf Kipp lassen bitte. Nur lüften, wenn ihr auch wach und anwesend seid.
Wach und anwesend, gutes Stichwort, sind wir morgen früh wieder für euch.
Auf jeden Fall.
Tschüssi.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.